SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Wir haben zusammen Kulturmagazin beim SWR gemacht, Kultur Südwest, Nachtkultur 20 Jahre lang. Und in dieser Zeit ist der Museumscheck entstanden, der erste Teil des Kulturmagazins war mit 7, 8 Minuten, wo wir gesagt haben, wir gehen mal in Museen rein und gucken da mal, was man da so erzählen kann. Und dann hatte unsere Redaktionsleiterin die geniale Idee, als bei Dreisat Sendeplatz frei wurde, Mensch, das wäre doch was, das Ding als Halbstundensendung machen auf Dreisat. Und seitdem machen wir das zusammen und sie ist sozusagen der Kopf dahinter und die Frau, die damit wirklich Arbeit hat. Ich darf als Moderator fröhlich in die Museen spazieren und 3 Tage intensiv drehen. Natürlich bereite ich mich auch vor, aber die ganze Arbeit drumherum macht Martina. Und wir haben gedacht, das ist mal spannend zu erzählen, wie entsteht so eine halbstündige Fernsehsendung eigentlich? Das sind viele, viele Wochen Arbeit. Wie viele Wochen sitzt du an einem Museumscheck, wenn du mal alles zusammenzählst?
Ja, es hängt ein bisschen von den Reisezeiten ab. Also wenn wir so Museen in Wien oder in Berlin vorstellen, haben wir ja schon mal einen Tag Anreise, einen Tag Abreise. Also das sind dann sehr intensive, lange Geschichten. Aber so die Recherche und bis das Drehbuch fertig ist, ich fahre dann auch vor Ort hin und schaue mir das alles an. Dauert so 3 bis 4 Wochen, je nachdem, wie weit es weg ist. Dann drehen wir eine Woche und dann wird das in 2 Wochen geschnitten, der Ton bearbeitet. Und dann kommst du ins Studio, sprichst den Text. Also so circa 7 Wochen arbeiten wir insgesamt an so einer Sendung.
Und wer entscheidet, welche Museen gebracht werden? Und nach welchen Kriterien wird das entschieden?
Das entscheide ich zusammen mit meiner sehr tollen Redakteurin, mit der Dunja Saal. Also wir machen die Sendung von Anfang an und haben natürlich am Anfang gedacht, wir wissen ja gar nicht, wie lange es die Sendung gibt. Also nehmen wir erstmal die Rosinen sozusagen und haben uns überall erstmal die tollsten Museen rausgesucht. Allerdings müssen wir auch immer gucken, ob es einen offiziellen, aktuellen Aufhänger gibt. Also ich erinnere mich, wir haben zum Beispiel, als das Volkwang-Museum in Essen gerade neu eröffnet wurde, dieser wunderbare Chipperfield-Bau, da sind wir mal gleich dahin und haben geguckt, wie ist denn der jetzt, ne? Wie fühlt sich das an, wie wird das präsentiert und oder wenn es eine neue Eröffnung, einen Erweiterungsbau gibt, wie letztes Jahr das Kunsthaus Zürich. Kunsthaus Zürich hatten wir ganz am Anfang auch schon gemacht, weil es einfach so ein wichtiges Museum ist und jetzt sind wir tatsächlich zum zweiten Mal hin und haben den gigantischen, auch Chipperfield-Bau dann angeschaut und das dann praktisch nochmal gemacht, nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt.
Und das ist natürlich ganz wichtig, vorher zu gucken, was machen wir denn da? Denn bei einem wirklich großen Museum muss man ja auswählen. Eine halbe Stunde ist dann am Ende doch relativ kurz, auch wenn es fürs Fernsehen relativ viel Sendezeit ist. Das heißt, du gehst dann auf Vorbesichtigung, nachdem du dich eingelesen hast und guckst, was machen wir denn? Was picken wir raus? Da staune ich dann immer, wenn sie dann Fotos schickt und da rumgeht und schon mal berichtet, wie es dann war im Museum. Und dann entsteht dann in einer Woche harter Arbeit irgendwann so ein Drehbuch und eine Dispo, wann man wo was macht. Wie entscheidest du das? Das wollte ich dich schon immer mal fragen, was du dann nimmst.
Ja, also im Laufe der Zeit. Also ich bin von Haus aus Kunsthistorikerin und natürlich verbindet sich da auf ideale Weise das, was ich sowieso privat immer mache, in Museen gehen, mit dem, was ich beruflich mache. Also inzwischen gehe ich wirklich in so ein Haus rein, gehe durch und dann spüre ich einfach, was die Geschichten sind, die ich gerne erzählen möchte, wo ich denke, das interessiert unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ja, dann versuche ich so einen roten Faden irgendwie zu stricken, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man ist dann als Zuschauer, Zuschauerin selber mit durchgegangen in der halben Stunde, in der wir senden. Und dann haben wir natürlich was ganz Spezielles. Wir haben ja immer einen Gast, einen besonderen, meistens prominenten Gast, den Markus im Museum trifft und mit dem du das Museum dann erkundest. Und da gucke ich dann auch so ein bisschen, dass das biografisch Anbindung findet, dass ich mich vorher erkundige, für was interessiert der oder die sich denn, dass wir nicht zu einem Maler oder zu einer Epoche gehen, wo die dann davor stehen und sagen, damit kann ich gar nichts anfangen. Und so entsteht das eigentlich, dass dann so ein, ja, irgendwie eine Erzählung, einmal die Geschichte des Museums, die Mona Lisas der Museen müssen wir natürlich drin haben. Und dann haben wir für den fachlichen Teil Kuratoren, Kuratorinnen oder auch Museumsdirektoren. Aber der Löwenanteil ist immer unser Gast. Und da sind wir immer wahnsinnig erstaunt, was die Leute alles zu erzählen haben. Die sehen dann nochmal völlig andere Dinge in den Kunstwerken, als ich das zum Beispiel tue. Also weil ich ja so ein bisschen mit dem kunsthistorischen Blick drauf schaue, ist das immer völlig überraschend. Ne? Also ich meine, das weißt du ja, du hast ja schon tolle Sachen erlebt mit deinen Gästen dann da.
Allerdings. Auch, ne? Das Interessante ist, dass viele haben tatsächlich vorher Angst und sagen, ich weiß doch viel zu wenig über Kunst, was soll ich denn dann da sagen? Und dann erklären wir denen immer, machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind normaler Besucher, normale Besucherinnen und sie stehen stellvertretend für all die, die so ins Museum gehen und eben auch nicht immer wissen, ob das jetzt was für sie ist oder nicht und sich ein bisschen einlesen und mal gucken oder es einfach erspüren. Und wir haben da wirklich schon die dollsten Sachen erlebt mit Leuten, die da eben faszinierende Dinge drin gesehen haben, aber auch die vor Werken standen und sagen, nee, da kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Also Christiane Paul zum Beispiel im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin. Wir standen vor Arbeiten von Donald Judd, die sehr kühl, sehr reduziert sind. Ich fand die toll und sie sagt, nee, gefällt mir überhaupt nicht, kann ich nichts mit anfangen.
Ist und das habe ich, hab ich dann auch reingenommen, weil ja. Ich denke, wir glätten das nicht alles und suggerieren so, man muss alles toll finden im Museum, sondern auch, dass es manchmal, wenn man vor Kunst steht, wirklich so eine Reiberei gibt. Ne? So ein, was macht das mit mir, das ärgert mich jetzt oder das sagt mir gar nichts. Ja, das ist eigentlich auch Sinn der Sache, auf dieses, über dieses Schauen, über die Emotionen und ja, daran zu kommen, was macht die Kunst mit uns sozusagen? Mhm. Ne? Das kann ja vielseitig sein.
Und es geht darum, Schwellenängste abzubauen. Wir hatten ja vorhin hier im SWR2 Zeitgenossengespräch den Kunstkomedian Jakob Schwertfeger. Und Jakob macht das über Comedy, dass er versucht, Kunst erfahrbar zu machen, Fun Facts über Kunstwerke zu erzählen und so versucht, Schwellenängste abzubauen, die Leute für Kunst zu begeistern. Und im Prinzip machen wir was ganz Ähnliches. Wir suchen auch die guten Geschichten raus, die Bilder, die einen emotional ansprechen, die Sachen, die interessant sind, hintergründig sind und versuchen da die Leute für Kunst zu begeistern. Und das eben einmal im Monat, Sonntag 18.30 Uhr auf Dreisat, eine halbe Stunde. Aber ich glaube, ganz viele Leute nehmen inzwischen halt die ARD-Mediathek, die Dreisat-Mediathek, gucken sich es dort an. Ich habe schon oft von Leuten gehört, die gesagt haben, sie nutzen es als Reiseführer. Wenn man nach Wien geht, dann guckt man halt, wo war denn der Museumscheck überall, in welches Museum gehe ich denn? Oder nach Berlin. Oder jetzt gerade aktuell letzten Sonntag lief das Humboldt-Forum in Berlin, wo man viel drüber gelesen hat und sich fragt, soll ich da jetzt hingehen? Das wurde doch so verrissen, ist das interessant, diese vier Museen da drin. Das war dann schon ein ziemlicher Stiefel, wie wir das Humboldt-Forum gedreht haben. Ne?
Oh,
da,
ja.
10.000 Quadratmeter, ein Riesenbau, vier völlig verschiedene...
10.000, viel, viel mehr.
Noch mehr? Ich dachte,
ja, ich glaube, wenn die letzte Etage eröffnet sind, sind das über 40.000 Quadratmeter, die man da ablaufen darf. Also es ist wirklich ein Brocken.
Da haben wir noch mehr gelaufen als die 10. Okay, also es war auf jeden Fall so, die Füße haben abends ziemlich wehgetan, als wir da gedreht haben. Aber wie gehst du an so einen wahnsinnsschweren Brocken ran? Also wo man ja wirklich nur einzelne Dinge rauspicken kann. Ne? Da ist eigentlich jedes Museum für sich schon eine Sendung.
Also erstmal versuche ich am Anfang natürlich was zu machen, wo die Leute dranbleiben. Ne? Irgendwie so ein Eyecatcher oder irgendwas, was bunt, spannend ist, was ich vielleicht schon kenne. Und deswegen haben wir mit der Berlin-Ausstellung angefangen. Berlin Global heißt die. Das ist eine sehr interaktive, riesige Ausstellung dort im Humboldt-Forum. Und das ist eigentlich sehr nahbar, will ich sagen. Da ist man gleich schnell dran an Geschichten. Das ist interaktiv, da kann man mitmachen. Und dann steige ich immer so in die etwas schwierigeren Themen rein. Dann haben wir dann die ethnologischen Sammlungen natürlich mit der ganzen Problematik der kolonialen Raubkunst und wie geht man dort um in Berlin damit. Also das sind dann schon die dickeren Bretter, die wir dann bohren müssen. Da muss das Publikum schon vorher ein bisschen erstmal, wie wir sagen, angewärmt werden, dass man überhaupt Lust hat, damit reinzugehen. Aber das machen wir dann auch. Also du hast sehr, sehr kritische Fragen stellen müssen im Humboldt-Forum. Und das wird jetzt bei der Documenta in Kassel nochmal verschärfter, weil ich habe nämlich festgestellt, das riesige Humboldt-Forum war ja eigentlich nur das Warmlaufen für die Documenta, die A noch riesiger ist und B politisch jetzt noch viel brisanter daherkommt, wo es sogar um das Überleben der Documenta vielleicht sogar geht.
was aber vor allem daran liegt, dass die Leitung der Documenta sich so unklug verhält und sich im Grunde komplett wegduckt bei all den Dingen, die dort passiert sind, oder? Wie beurteilst du das?
Ja, ich war da zu der Zeit, also ich habe dieses schreckliche Gemälde, was ich übrigens auch sowieso irgendwie ziemlich unsäglich fand, ich habe es aber gar nicht so genau angeguckt und am Abend wurde es dann verhüllt und habe das also mitbekommen, diesen Krach dort. Und ab diesem Tag hing da wirklich die dunkle schwarze Wolke über Kassel. Die Stimmung war echt am Eimer. Die Veranstaltungen, die ja alle so wichtig sind, damit alle miteinander chillen und feiern und sich austauschen können, wurden dann alle angeblich wegen Corona abgesagt. Aber dann ging die Aufarbeitung los. Aber das war eigentlich gar keine. Das war irgendwie Verweigerung und keiner wollte mit den Medien reden und man merkte, es ist einfach totaler Stress da auf einmal für alle Verantwortlichen. Die haben sich dann weggeduckt und wir bekommen jetzt auch kein Interview mit der Leitung, wir bekommen kein Interview mit dem Kuratorenteam. Die sagen einfach alle nichts mehr. Das heißt, es wird jetzt deine und Wolfgangs, also Wolfgang Niedecken wird uns zum dritten Mal begleiten, der BAP-Frontmann, der ja in den 70er Jahren Kunst studiert hat und eigentlich bildender Künstler werden wollte und ganz super Sachen gemacht hat. Der wird zum dritten Mal mit uns über die Documenta gehen und mit dir das so ein bisschen kommentieren. Ihr geht dann rum und werdet auch die Dinge dahinter, wie er das einschätzt, wie er das dann sieht, auch mal unter die Lupe nehmen. Ne?
Das müssen wir kurz erzählen mit Wolfgang Niedecken. Das ist wirklich ein Sonderfall. Wir haben sonst natürlich immer andere Gäste, aber wir waren 2012 auf der Documenta, das erste Mal Museumscheck auf der Documenta. Und Wolfgang Niedecken war unser Gast. Wir durften 45 Minuten machen, sonst sind es nur 30, weil Documenta halt so viel ist. Und es war so schön und er hat so viel kluge Sachen gesagt und wir haben uns so toll verstanden, auch abseits von der Kamera. Das ganze Team mit ihm, haben uns echt ineinander verliebt, kann man sagen. Ne? Wir alle in ihn und er sich auch ein bisschen in uns und seine Frau Tina ist auch dabei. Und also ein ganz tolles Treffen, haben wir gesagt, wir sehen uns in 5 Jahren wieder auf der Documenta. Und tatsächlich, 2017 haben wir uns auf der Documenta gesehen und das war wieder wunderschön. Und jetzt 2022, wir haben damals gesagt, wir sehen uns 2022, wenn es uns alle noch gibt, uns die Sendung noch gibt, auf der Documenta.
War aber mehr so ein Spaß, ne?
Ja, aber es hat tatsächlich funktioniert, jetzt sehen wir uns. Und ich habe die ganze Zeit, genauso wie Martina natürlich, die ganzen Diskussionen um die Documenta schon im Vorfeld verfolgt. Wolfgang Niedecken rief uns, als wir in Berlin das Humboldt-Forum gedreht haben, an und fragte Martina, sag mal, worüber reden wir denn da? Da gibt's doch gar keine Kunst. Und er liest sich jetzt gerade ein, glaube ich, und wird dann doch sehr offen da durchgehen. Ich bin unglaublich gespannt.
Also es gibt ja auch Kunst. Das ist ja nicht so, dass es keine gibt, aber es ist natürlich alles völlig anders mal wieder. Und das kennt man aber eigentlich von der Documenta, weil die Documenta soll ja uns auch ein bisschen aufrütteln, überraschen, auch verärgern. Alles drin bei dieser Documenta.
Also würdest du sagen, nach den paar Tagen, die du jetzt schon da warst bei der Vorrecherche, es lohnt sich trotz allem hinzugehen? Weil ich kenne einige Leute, die sagen, nee, da gehe ich dieses Mal nicht hin.
Ich habe so den Eindruck, dass die Kunstwelt da so ein bisschen gespalten ist. Also ich kenne auch Leute aus der sogenannten etablierten oder Kunstszene, vielleicht die ja auch so auf der Art Karlsruhe unterwegs ist, befreundete Künstlerinnen und Künstler, die sagen, da gehe ich nicht hin. Das ist ja keine Kunst, was sie da ausstellen. Das ist Sozialarbeit, das ist Psychotherapie, das ist politische Agitation. Das hat mit Kunst nichts zu tun, sagen die. Ne? Und die haben also gesagt, das interessiert mich nicht, gehe ich nicht hin. Und andere wiederum, also auch Kollegen und Kolleginnen, fanden da sehr tolle Anstöße, einfach Denkanstöße oder einfach diese Perspektive mal zu wechseln und aus der Perspektive des globalen Südens auf die Kunst zu schauen. Und ich hatte so den Eindruck, ich habe eigentlich erwartet, dass da sehr viel Anklagendes ist, so, ne? Der böse globale Norden, in Anführungszeichen, der den globalen Süden ausbeutet, was ja nun alles auch unsere Kolonialgeschichte ist und hergibt. Aber ich hatte so den Eindruck, dass da sehr viel Selbstermächtigung im Spiel ist. Also diese Projekte, die sich dort bilden, die vielen Kollektive, die dort vor Ort sind, die einfach sagen, so, wir nehmen das jetzt selber in die Hand. Ne? Da sind dann aus Port-au-Prince in Haiti, die aus einem Slum haben, die dann Künstlerinnen und Künstler zusammengetrommelt, die in so einer Kirche da in Kassel ausstellen. Und das ist so eine Mischung aus Kunst und Voodoo. Und das in der Kirche in Kassel, da gab es dann in der Nachbarschaft gleich riesen Ärger. Was für ein Teufelszeug wird in unserem ehemaligen Gotteshaus denn jetzt ausgestellt? Also, aber ich habe so das Gefühl, die machen dort was, ne? Die tun sich zusammen und fangen halt mal an, selber was zu machen. Und das finde ich eigentlich dann auch wieder sehr ermutigend und einen guten Ansatz, dass es da einfach nicht nur heißt, helft uns oder so, ne? Die helfen sich selber inzwischen.
Mhm. Das finde ich so toll an Martina. Das war schon oft so, dass ich im Vorfeld Sachen gelesen habe und da hingehe und irgendwie denke, ach, das ist doch bestimmt Mist. Und sie geht ganz offen ran und schafft es dann, mich so aufzuschließen und so, ich habe schon gemerkt, wie gestern das Drehbuch gekommen ist von ihr, für was wir da alles machen und wie wir an die Sachen rangehen. Und da habe ich bei ganz vielen dann gedacht, anders als bei all dem, was ich in den Feuilletons gelesen habe und im Fernsehen gesehen habe, denke ich, nee, das muss ich mir jetzt schon mal nochmal ganz anders und ganz offen angucken. Also das finde ich wirklich toll, weil du liest ja auch alles, du gehst ganz offen ran. Eins müssen wir noch erwähnen, bevor unsere Zeit um ist, weil das interessiert Sie ja vielleicht auch, wie sowas dann vor Ort gedreht wird. Da muss man sagen, wir haben ein unglaubliches Team. Wir sind eine Familie. Wir drehen seit 13 Jahren fast in der gleichen Besetzung mit diesem Team zusammen. Und alle lieben das, was wir tun. Wir gucken uns zwischendurch immer mal an, der Christoph, einer unserer beiden Kameramänner und ich, und sagen, es ist unglaublich, dass wir da auch noch Geld dafür kriegen. Das hört jetzt hoffentlich niemand aus der Honorarabteilung. Aber das ist einfach, wir lieben das, was wir tun. Wie viele Leute sind da dabei? Erklär das mal kurz. Und warum braucht man so viele? Weil immer, wenn wir kommen, dann sagen Leute, was, so viele? So ein großes Team? Dabei sind wir eigentlich die Minimalbesetzung, wenn man Hochglanzfernsehen machen will.
Ja, ich würde auch sagen, wir haben genau so viele Leute am Start, wie wir brauchen, um diese wirklich, würde ich mal schon sagen, sehr hochwertige Sendung zu machen. Also wir haben zwei Kameramänner, damit wir mit zwei Kameras drehen können. Also die Gespräche, dass man jederzeit schneiden kann und keine Fragen nachstellen muss, da freust du dich dann ja auch. Und außerdem sieht das immer sehr holprig aus, wenn man solche Gespräche mit einer Kamera macht. Wir haben außerdem ja auch nicht so wahnsinnig viel Zeit. Wir sind mit dem 8-Personen-Team, sind wir im Prinzip 3 ganze Tage da unterwegs für eine halbe Stunde und müssen die ganzen Schnittbilder, also alles, worüber die dann reden, das müssen wir ja auch noch im Bild sehen, damit der Zuschauer auch mitkommt. Dann haben wir einen Toningenieur, damit, weil der Ton ist ja auch wichtig. Wir sind ja beim Radio, wollen wir eine Lanze für den Ton brechen. Und der ist auch ganz toll und ein Beleuchter, der dafür sorgt, dass einfach die Augenlicht da ist oder dass das ein bisschen aufgemöbelt wird, das Licht. Und einen Kameraassistenten, dann haben wir eine Maskenbildnerin, denn wir wollen auch, dass die Leute gut aussehen,
wenn sie vor der Kamera sind. Das wird im Alter immer wichtiger.
Nein, auch die Damen schätzen das sehr, dass sie dann ein bisschen geschminkt werden vorher.
Wir haben öfter mal Schauspielerinnen
und ja, die würden das gar nicht ohne machen, die würden dann ihre eigene Maskenbildnerin
machen. Plant man dann schon mal eine gute Stunde ein.
Genau. Manche wollen sich auch gar nicht schminken lassen, was ich dann auch sehr sympathisch finde. Und habe ich einen vergessen? Nö, und dann wir zwei noch.
Ne? Und wir beide. Ja. Und man muss sagen, Martina macht mehrere Jobs im Personalunion, denn sie ist die Redakteurin, sie ist die Aufnahmeleiterin im Grunde. Also sie muss diesen Kindergarten, der wir manchmal sind, der die ganze Zeit ratscht und guckt und auseinanderspringt und da schnell noch was und dies zusammenhalten. Manchmal auch ein Machtwort sagen, dass wir mal zuhören, was als nächstes kommt.
Früher war das mehr nötig, habe ich den Eindruck.
Ja, wir sind ein bisschen disziplinierter geworden, das ist wahr. Und natürlich als Regisseurin alles im Griff haben. Und ich staune dann immer, sie schreibt eine Dispo und das haut auch immer genau so hin, dass wir dann Punkt für Punkt eins nach dem anderen abhaken. Die prominenten Gäste sind manchmal nur 6-7 Stunden da und da muss das alles gemacht werden. Und dann geht womöglich noch 1,5 Stunden Maske weg, weil sie sich noch Haarteile einsetzen lassen. Das hatten wir auch mal. Also das ist dann schon eine ziemliche Herausforderung. Unser Lichtmann ist noch unser Drohnenpilot. Wir werden auf der Documenta hoffentlich tatsächlich viel auch mit der Drohne machen können. Und das sind alles fantastische Leute, die wirklich ihr Handwerk verstehen. Also ich will jetzt nicht gegen andere Lichtleute zum Beispiel lästern, aber unserem Olli muss man nicht sagen, wie er stehen muss, dass das Licht richtig ist, sondern der macht das einfach.
Ja, ja, und das ist auch sehr wichtig, weil wir leben eigentlich von dem ersten Eindruck, wenn wir wohin gehen, wenn wir ein Bild anschauen mit jemand und man müsste das jetzt 5-mal wiederholen, man kann sich einfach nicht 5-mal freuen oder 5-mal sagen, man findet das jetzt irgendwie nicht so toll. Das lebt so von dem ersten Wow, dass das wirklich, dass man das in den Augen auch sieht und meistens ist es beim ersten Mal dann auch am besten und wir wiederholen eigentlich fast nichts.
Ja.
Also es ist wirklich in einem Rutsch und das ist eben toll, wenn du dann so super Kollegen hast, die das auch alle hinkriegen und da hilft jeder jedem. Also wir sind wirklich so ein gut geöltes Räderwerk, kann man sagen. Ne? Das ist eigentlich toll. Und Ja. Und wir arbeiten fast in derselben Besetzung. Das ist auch ein absolutes, ja, ein Unikum. Das gibt es eigentlich sonst gar nicht in der ARD oder beim ZDF, glaube ich.
Aber dadurch, dass wir uns blind verstehen, sind wir eben auch sehr viel schneller und effektiver als die meisten anderen. Also wir kriegen das ganz oft von den Museen auch gespiegelt, dass die sagen, so ein Team hatten wir noch nie da. Und danach geht's ja weiter. Dann geht's in Schnitt und dann kommt eigentlich nochmal eine unglaublich wichtige Arbeit, die den meisten so gar nicht bewusst ist. Ihr habt dann im Schnitt, die Katharin und du, sind auch immer dieselben, die das machen, dieselben beiden, habt ihr unendlich viel Material, was da in dieser Woche alles gedreht wurde. Und daraus wird dann eine Halbstundensendung am Ende gemacht. Das ist was, was ich mir immer noch nicht so wirklich vorstellen kann. Ich habe da zwar schon mal reingeguckt, aber...
Lade dich gerne mal ein, kannst du mal vorbeikommen.
Na, ihr müsst ja erstmal alles reinladen.
Ja, klar, das wird vorher gemacht. Ja, genau. Aber das Drehbuch ist dafür ja wichtig. Dann weiß ich genau, die und die Punkte kommen und dann gucke ich auf den Timecode und sehe, wir sind schon bei Minute 17, dann musst du irgendwie entweder was rausschmeißen oder eben passt du dich kürzer. Also ich kann mich sehr gut von Dingen trennen. Das wissen ja nur meine Katharin und ich, was wir alles noch hatten und was wir nicht senden. Und das ist das Entscheidende, dass man dann einfach sich entscheiden muss, wir nehmen das und nicht das. Weil eine halbe Stunde ist auch nur eine halbe Stunde, auch wenn es sich lang anhört, die geht wahnsinnig schnell vorbei, wenn man so ein bisschen ins Gespräch kommt oder so. Aber wir suchen das ja vorher im Prinzip auch schon aus, worauf wir uns fokussieren. Also so unendlich viel Material ist es gar nicht. Da gibt es Autoren und Autorinnen, die viel, viel mehr in den Schneiderraum bringen als wir. Das kriege ich immer wieder zu hören. Und also wenn man vorher schon weiß, was man will, ist es einfacher am Ende.
Jetzt bin ich sehr gespannt auf unseren Dreh auf der Documenta. Die Sendung ist irgendwann Anfang August. Hast du das genaue Datum?
Ja, am Sonntag, den 7.8. kommt die Documenta und dann nicht um 18.30 Uhr, sondern um 18.15 Uhr, weil wir ja dann wieder eine Dreiviertelstunde machen dürfen. Mhm. Und die werden wir auch brauchen.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir werden wunde Füße haben, ähnlich wie im Humboldt-Forum. Die Sendung können Sie wie alle anderen Museumschecks der letzten 5 Jahre in der Dreisat-Mediathek oder in der ARD-Mediathek finden. Und gucken Sie sich's an. Ich hoffe, Sie haben Spaß dabei. Vielen Dank, Martina. Wir sehen uns gerne am nächsten Montag in Kassel.
Aber sicher.
Dankeschön. Martina Klug.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.